What?
Freak Radio.
Herzlich willkommen hier im Radio Café. Ich hoffe, dass viele unserer Hörer die folgende Live-Diskussion verfolgen. Es gibt ab nächster Woche im Radio 1476 ein neues Sendeschema. Deshalb diese wichtige Information gleich zu Beginn. Freak Radio wird in Zukunft am Sonntag gesendet und auch zu einer neuen Sendezeit. Von 20.45 Uhr oder 21 Uhr bis 21.30 Uhr. Nun wünsche ich viel Vergnügen hier im Radiocafé zu unserer heutigen Live-Diskussion von Freak Radio zum Thema das novellierte Denkmalschutzgesetz. Behindert oder ermöglicht es Maßnahmen für behinderte Menschen? Ich freue mich, als Gäste begrüßen zu können, als Vertreterin der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung, Frau Magister Bernadette Feuerstein.
Guten Tag, guten Abend.
Als Vertreter des Bundesdenkmalamtes, Diplomingenieur Hofrat Karl Neubart.
Auch ich sage guten Abend.
Ich möchte in der Anfangsrunde mit dir, Bernadette, beginnen. Wir reden von Diskriminierung. Diskriminiert das Denkmalschutzgesetz oder diskriminiert der Denkmalschutz?
Der Denkmalschutz diskriminiert, sage ich einmal, vordergründig. Insoweit als der Denkmalschutz, so glaube ich, oft als Argument vorgeschoben wird. Ich weiß also aus langjähriger Erfahrung, auch als Leiterin der Arbeitsgruppe Kultur ohne Barrieren, wo wir sehr viel damit zu tun haben, dass bestehende Einrichtungen, bestehende Kulturstätten umgebaut werden, wird sehr oft als Argument der Denkmalschutz in die Diskussion eingebracht, dass Adaptierungen nicht möglich sind, weil der Denkmalschutz das nicht erlaubt. Ein Beispiel, sehr passend, das Funkhaus in der Argentinierstraße, wo der Haupteingang nicht zugänglich ist und obwohl das mit so geringem Aufwand zu adaptieren wäre und wo wir in den Diskussionen, in den Gesprächen mit den Verantwortlichen unter anderem gehört haben, dass das aus Denkmalschutzgründen nicht möglich ist. Was überraschend ist, weil auf den ersten Blick das Funkhaus nicht so ein historisch interessantes Gebäude erscheint, dass man hier nicht mit neuen Techniken eine Zugänglichkeit für mobilitätsbehinderte Menschen schaffen kann.
Herr Neubart, können Sie vom Bundesdenkmalamt für barrierefreies Bauen etwas unternehmen?
Vorerst, wir haben schon was unternommen. Wir haben im Jahr 1994 und 96 ein Seminar zu diesem Thema in Kartause-Marbach abgeführt, haben unsere Kollegen innerhalb des Bundesdenkmalamtes mit den Aufgabenstellungen in der Erfüllung dieser barrierenfreien Bauentscheidungen konfrontiert und auch geschult, so dass ich glaube, dass über das ganze Bundesgebiet, das Denkmalamt hat ja die Kompetenz für das gesamte Bundesgebiet, hier das Verständnis zumindest verstärkt wurde. Ich glaube, dass die Fälle, die Sie aufführen, liebe Frau, sicher auf Missverständnisse der Eigentümervertreter basieren. Ich kenne keinen Fall, wo aufgrund des Denkmalschutzes keine Lösung gefunden werden konnte, die Zugänglichkeit zu schaffen. Das ist ja im Wesen der Aufgaben des Denkmalamtes drinnen, dass möglichst eine breite und qualifizierte Öffentlichkeit die Architektur oder die Denkmale der Vergangenheit erleben kann. Und da gehört die Gruppe der Behinderten sicher genauso dazu. Und wir haben sicher großes Interesse, dass auch diese Gruppe sehr intensiv die Architektur erleben kann. Ich störe mich ein bisschen an die Benutzung, weil das Wort Benutzung eigentlich eine sehr schon eingeschränkte Begegnung in sich darstellt. Sie ist sicher notwendig bei Wohnen, bei allen Verwaltungseinheiten, wenn sie in denkmalgeschützten Bauten sind. Mir geht es vielmehr darum, um die Erlebbarkeit von Architektur. Und die ist dann unbeschränkt für den gesamten Denkmalkomplex, der vom Industriedenkmal bis zu den Sakralbauten, bis zu den Kleindenkmalen reicht.
Es gibt, Entschuldigung, nur ganz kurz, es gibt einen bösen Spruch aus der Behindertenbewegung, der heißt, ein Rollstuhlfahrer kommt eher in den Himmel als in eine Kirche. Ein Beispiel, die Karlskirche, eine der prominentesten Kirchen in Wien, an einem der prominentesten Plätze in Wien. Nur ich komme nicht hinein. Ich und viele andere mit mir, die mobilitätsbehindert sind. Wiederum das Argument der Denkmalschützer, oder sagen wir mal so, vorgeschoben wird wieder der Denkmalschutz. Und meiner Meinung nach ist jetzt in dieser Novelle des Denkmalschutzgesetzes der Fehler passiert oder der Mangel nach wie vor drinnen, dass Maßnahmen für behinderte Menschen nicht ausdrücklich erwähnt werden und nicht ausdrücklich vorgesehen sind. So ist es meines Wissens so, dass zum Beispiel im Sakralbau, im Kirchenbau Änderungen möglich sind, soweit sie die Liturgie, also die Messe verlangen, aber nicht so weit, dass um die Zugänglichkeit von behinderten Menschen betrifft.
Ich kann zu dem Denkmalschutzgesetz eigentlich nur sagen, dass es nicht vom Denkmalamt verfasst wurde, sondern vom Ministerium als Vorlage direkt gekommen ist, dass sich offensichtlich kirchliche Kreise sehr intensiv um diesen Passus bemüht haben, den Liturgiepassus, zu dem ich keinen Kommentar abgeben mag, dass die Frage der Behinderten offensichtlich nicht als Thema formuliert wurde, ist, ich möchte sehr optimistisch sehen, weil es an sich vom Denkmalamt selbst keinen Bedarf gegeben hat, hier eine zusätzliche Bestimmung einzubringen. Ich kenne an sich jetzt von meiner Ebene aus keinen Fall, wo aufgrund des Denkmalschutzes eine Lösung behindert worden wäre. Ich habe mit meinen Kollegen eine ganze Reihe von Beispielen mir aufgelistet, die ich jetzt nicht alle anführen möchte, wo sehr gute Lösungen gefunden worden sind. Sicher nicht immer perfekte Lösungen, aber doch weitgehende Lösungen, die zufriedenstellen können. Das Belvedere Schönbrunn, also die prominenten Bauten, die im Bundesbesitz sind, glaube ich, sind zumindest in Ansätzen sehr positiv sehen. Dieser gerade Denkmalbestand hat sicher seine Probleme. Wir haben es mal kurz uns selber überlegt, wieso stehen immer die Kirchen entweder tiefer oder höher. Das tiefer ist, weil das Umfeld sich aufgefüllt hat im Laufe der Jahrhunderte. Und das höher ist das sicher Repräsentationsdruck, der bei kaiserlichen Bauten ist. Aber ich bin überzeugt, dass man bei der Karlskirche einen sehr vernünftigen Weg finden wird. Und ich darf es Ihnen schon versprechen, dass von unserem Präsidenten bis zu den Mitarbeitern des Landeskonservatorates immer im Vorfeld Gespräche zu guten Lösungen führen. Ich glaube nicht, dass es richtig wäre, wenn eine fertige Lösung einfach dem Denkmalamt zur Genehmigung vorgelegt werden muss, sondern das Miteinander im Planungsprozess eigentlich das Vernünftige bringt. Wir sind aufgerufen, den Denkmalcharakter der Objekte zu erhalten. Nicht die Veränderung ist Thema des Gesetzes, sondern der Schutz des Vorhandenen. Und in diesem Schutz des Vorhandenen ist der Veränderungsdruck in der richtigen Dimension aufzugreifen. Der Veränderungsdruck der Nutzung und was immer betrifft.
Der Schutz des Vorhandenen ist natürlich eine wichtige Aufgabe, wobei meiner Meinung nach auch beim Schutz der vorhandenen Gebäude trotzdem der Mensch im Vordergrund stehen sollte und eben wie können alle Menschen dieses Gebäude erleben, wie Sie zuerst gesagt haben, begehen, benutzen und so weiter. Es ist das Fehlen der Bestimmungen für behinderte Menschen ist meiner Meinung nach auch insofern ein Mangel. Wir haben seit nunmehr mehr als 2 Jahren eine Gleichstellungsergänzung in der Verfassung, die besagt, dass Menschen nicht aufgrund ihrer Behinderung diskriminiert werden dürfen. Und da wäre es natürlich unserer Meinung nach notwendig gewesen und auch sehr hilfreich gewesen, wenn man jetzt die Angelegenheiten und Bedürfnisse der behinderten Menschen auch in der Novelle des Denkmalschutzgesetzes berücksichtigt hätte.
Ich würde gern die Antwort auf diese Frage, ob jetzt das neu novellierte Denkmalschutzgesetz der Verfassung entspricht, nach etwas Musik beantworten lassen. Sie hören Freakradio 1476 auf Mittelwelle, heute im Radiocafé zum Thema: Das novellierte Denkmalschutzgesetz behindert oder ermöglicht es Maßnahmen für behinderte Menschen. Es ist die Frage aufgetaucht, ob jetzt das neue Denkmalschutzgesetz überhaupt der Verfassungsnovelle aus dem Jahr 1997 entspricht, nachdem überhaupt nicht vom barrierefreien Bauen darinnen geschrieben wird. Es kommt das Wort nicht vor, es kommt sozusagen auch ein behinderter Mensch nicht vor. Wenn jetzt ein Architekt, ein Fachmann gar nicht gezwungen ist, sich mit dem Denkmalschutzgesetz und mit barrierefreiem Bauen auseinanderzusetzen, dann kann er Ihnen, Herr Neubart, ja auch gar keine Vorschläge präsentieren, wenn restauriert wird oder adaptiert wird oder ein Gebäude neu genutzt wird.
Grundsätzlich ist das ein Faktum, das ich akzeptieren muss. Es ist so, dass im Denkmalschutzgesetz sicher nicht das barrierefreie Bauen namentlich erwähnt wird. Es ist nur eines, das Denkmalschutzgesetz ist natürlich vom Verfassungsdienst auf seine Verfassungsmäßigkeit geprüft worden und als solche akzeptiert worden. Das heißt, es ist das Verfassungsgesetz nicht namentlich, aber doch de facto inkludiert. Das heißt, im Denkmalschutz und in muss barrierefreies Bauen eigentlich, weil es ein Verfassungsgesetz ist, mit enthalten sein. Aber der Punkt ist dort, dass wir ja eigentlich nur Veränderungen genehmigen sollen dürfen mit bestimmten Auflagen und hier wir nicht eigentlich Vorschläge für die Veränderung selbst bringen können. Das Denkmalamt ist eigentlich eine Behörde, die die Veränderung zu genehmigen hat und nicht die Genehmigung vorzuschreiben hat. Das zentrale Thema wäre, dass von irgendeiner, von der Baubehörde wahrscheinlich, dieses behindertefreie Bauen oder adaptieren, das ist ja nicht nur den Denkmalbegriff umfasst, es gibt so und so viele Althaussanierungen, die mit gleicher Problematik versehen sind, dass hier von Seiten der Baubehörde das eingebracht wird und das trifft dann den Denkmalschutz oder die denkmalgeschützten Objekte und die anderen Objekte in gleicher Weise, weil sie ja dem Verfassungsgesetz zu entsprechen haben.
Es ist schon eine, ein langes Anliegen der Behindertenbewegung, dass also gerade bei Umbauten Adaptierungen von jetzt neueren oder älteren Gebäuden natürlich auch gleich eine entsprechende Zugänglichkeit für behinderte Menschen geschaffen wird. Und diese Forderung stellen wir natürlich weiterhin. Was wir uns auch wünschen würden, dass daran zum Beispiel Subventionen geknüpft sind oder Förderungen, dass Subventionen und Förderungen nur dann gegeben werden, wenn also ein geplanter Umbau auch gleichzeitig einen verbesserten Zugang schafft. Und wie wir es also aus Beispielen kennen von anderen Ländern, dass es zum Beispiel auch so ist, dass bei einem Umbau, bei einer Adaptierung, der behindertengerechte Zugang, der Rollstuhlzugang, gleichzeitig der Zugang für alle Menschen wird. Das bedeutet für uns ganz einfach eine gleichberechtigtere Teilnahme am öffentlichen Leben, weil in Österreich, nicht nur dort, aber auch in Österreich, gibt es sehr oft Lösungen, dass man durch einen Hintereingang über irgendeine selbstgebastelte Rampe mit einem Lastenaufzug doch noch in ein Gebäude hineinkommt, das einmal aufs erste Anschein hin nicht zugänglich ist. Wir würden uns wünschen und wir fordern auch, dass sozusagen der Rollstuhlzugang gleichzeitig der Zugang ist für alle, um eben eine gleichberechtigte Nutzung des Gebäudes für alle Menschen auch zu bringen. Und wir haben das also gesehen in Beispielen aus den USA, in Beispielen in England, wo halt dann alle Besucher zum Beispiel über eine Rampe in das Gebäude hineingeführt werden. Und das funktioniert bei den Beispielen, wo wir das gesehen haben, eigentlich sehr gut.
Ich kann mir vorstellen, dass das in vielen Fällen eine Lösung bringen wird und auch de facto gemacht werden kann. Ich nehme an, dass es so Beispiele auch gibt, ob jetzt nur für bestimmte Veranstaltungen oder generell. Sie kennen die große Landesausstellung in Salzburg, wo über eine große breite Rampe der Besucherstrom praktisch in das Gebäude geführt wurde. Das Denkmalamt durchaus akzeptiert diese Veränderung temporär. Ich sehe in manchen und in sehr einzelnen Fällen einen Konflikt, wenn man die alte Haupterschließung jetzt in einer architektonischen Form umprägt. Wir haben von der Karlskirche gesprochen. Das, auf allen historischen Abbildungen ist der Stufenaufbau, der ja sich aus der historischen Architektur ergibt, ein wesentliches Element der Architektur. Hier jetzt das durch eine Rampe zu ersetzen, eine zentrale Rampe, wäre eine dominante Veränderung der Architektur. Man könnte natürlich den Haupteingang überhaupt für Normalfälle schließen und Besucher durch einen Nebeneingang gemeinsam zugehen zu lassen. Was überhaupt nicht schadet, weil dann nur bei festlichen Veranstaltungen die Hauptachse geöffnet wird, was der Architektur nicht schadet. Also könnte ich mir vorstellen, dass man sehr genau prüfen muss, und zwar gemeinsam. Und ich glaube, dass gerade meine Kollegen immer wieder bereit sind, auch diese Dinge mit den Betroffenen zu diskutieren, dass man zu Lösungen kommt, die sowohl der Architektur, unsere vom Denkmalamt leider die eigentliche Aufgabe ist, die Architektur zu schützen in ihrer Ausprägung und auch für die Gruppe der Behinderten zu schützen, weil sie wollen ja die intakte Architektur erleben. Das ist ja nicht so, dass wir Architektur zerstören sollen gemeinsam, um etwas Neues daraus zu machen. Das wird auch in einzelnen Fällen eine Möglichkeit sein. Das ist durchaus Aufgabe der Architektenschaft, dass man auch Umprägungen zustande bringt. Es ist ein breites Feld der Lösungen, und es ist wahrscheinlich in einem sehr detaillierten Gesetz kaum fixierbar. Ich glaube, dass ich in die Diskussion einbringen kann, den guten Willen meiner Kollegen, die zu vielen guten Lösungen eigentlich schon mitgeholfen haben.
Das heißt aber trotzdem für mich, weil ja eben Architekten, Planer sich mit dem Denkmalschutzgesetz auseinandersetzen müssen, dass man aber auf jeden Fall versuchen müsste, in die nächste Novelle des Denkmalschutzgesetzes trotzdem einen Passus hineinzubringen, der Umbauten für Adaptierungen für Behinderte betrifft, weil meiner Meinung nach erst dann auch die Aufmerksamkeit der Planer und Architekten auf dieses Thema überhaupt gelenkt wird. Ich glaube, dass das etwas ist, was vielfach vergessen wird. Es gibt eine Vielzahl von Bestimmungen, Vorschriften, Bauordnungen und so weiter, die eingehalten werden müssen, mit denen sich die Architekten und Planer auseinandersetzen müssen. Die nicht zwingend vorgeschrieben sind, werden einfach vergessen, behaupte ich jetzt einmal.
Na, da haben Sie vollkommen recht. Das ist leider so. Ich glaube, dass im Allgemeinen in der Adaptierung von Altbauten es aber wahrscheinlich besser sogar noch in den Bauordnungen verankert sein müssen. Weil die Bauordnung, die, wenn Sie denken, feuerpolizeiliche Beschriften, Veranstaltungen, alles das ist parallel zum Denkmalschutz zu verwirklichen in der Planung. Wir können gegen feuerpolizeiliche Vorschriften mit unserem Denkmalschutzgesetz überhaupt nichts, weil es um die Sicherheit von Personen geht. Ja. Das heißt, ich glaube, dass es dort wahrscheinlich eine sehr zentrale Position hat. Denkmalschutz betrifft ja nur einen ganz schmalen Bereich von unter Schutz stehenden Gebäuden.
Wir haben eine Wortmeldung aus dem Publikum, bitte.
Ja, es ist sicher sehr naiv, aber ich möchte es trotzdem äußern. Mein Erstaunen und eigentlich auch mein Entsetzen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass diese Zugänge gemacht werden. Zum Beispiel bei der Karlskirche kann ich mir auch vorstellen, dass jeweils am Rand da ohne weiteres, ohne dass das die Architektur den Eindruck wirklich stört. Also ich weiß, das ist, aber ich habe nicht gewusst, dass es dermaßen im Eck ist, weil ich selber viel mit verschiedenen Behinderten schon gearbeitet habe und auch jetzt. Und für mich sind das also Menschen, die ich habe meine Behinderungen sozusagen, unter denen andere leiden, und die, bei denen fällt es vielleicht äußerlich mehr auf. Aber im Grunde ist es doch, also ich möchte es einfach sagen dürfen.
Es gibt zu einem anderen Aspekt auch noch.
Dass man da jahrelange Gesetzes, dass das nicht was Selbstverständliches ist, dass eine Gruppe von Menschen, dass die bei den Überlegungen von Anfang an mit dabei sind, wenn was gebaut wird, wenn was, also das Funkhaus oder so, das ist ja okay.
Es gibt zu diesem Unverständnis auch andere Aspekte, wo sich Fachleute fragen, ob nicht der Spielraum, den die einzelnen Landeskonservatoren haben, ob der nicht zu groß ist. Es gibt zum Beispiel den Grazer Dom. Dort hat man mit den gleichen Materialien, wie es die Umgebung präsentiert hat, die Stufen weggebracht, hat dort die Ebene einfach angeglichen, und in anderen Bundesländern ist es so, dass irgendwelche Adaptierungen wieder reversibel sein müssen, aus irgendwelchen Stahlkonstruktionen, die im Winter rutschig sind oder die vielleicht nicht einmal jetzt ästhetisch ausschauen, und da gibt es vielleicht einen viel zu breiten Spielraum für solche Lösungen, und da kann es natürlich sein, dass es auch bei dem Spielraum vielleicht einen engeren Rahmen geben müsste, der möglicherweise durch Gesetze geschaffen werden sollte.
Ich kann Ihnen da nicht ganz folgen. Erstens einmal glaube ich, dass es egal ist, ob man in Stein, in Beton oder in Stahl arbeitet. Stahl ist eine durchaus moderne Material, das in der Architektur eine Rolle spielt. Und ich kann mir vorstellen, dass man Einrichtungen in jedem Material vernünftig machen kann. Jetzt im Sakralbereich, wenn Sie an die Herz-Jesu-Kirche in Graz denken, ist die ganze Anhebung des Podiums in einer Streukonstruktion mit einem Raster, also das ist eine Sache, die jetzt im liturgischen Bereich überhaupt nicht für Behinderte geht, ist eine sehr adäquate Ausdrucksform in einem neuen Material gewählt worden. Es ist sicher vom Material unabhängig. Das Zweite, freue mich, dass Sie positive Beispiele auch in Kollegenschaft in der Steiermark finden. Ich muss Sie doch erwähnen, eine ganze Reihe von Bauten, die vor allem Bundesbauten, aber auch private wie Hochosterwitz, das einen Aufzug eben bekommen hat, wo Behinderte jetzt die Burg besichtigen können, bis zu dem Umbau der Schatzkammer, wo behindertengerecht eigentlich der Rundgang mitgefahren werden kann, durch die Absenkung eines Durchganges, der nur aufgrund dieses Tatsache gekommen ist. Dass wir für nur auf Antrag agieren können, bitte, das müssen Sie uns einfach zugute halten. Wir sind eine Behörde für Denkmale und nicht jetzt im Bauvollzug eigentlich eingebunden. Wir können eigentlich sehr schwer jetzt anregen. Manchmal geht das, aber wir sind eigentlich nicht jetzt, dass wir der Pfarre der Karlskirche oder der Wiener dem Baum der Erzdiözese sagen, Karlskirche muss behindertengerecht sein. Da hoffe ich, dass der Druck von Ihrer Seite kommt, dass man hier einmal ein Gespräch führt, und ich kann mir vorstellen, dass das Gespräch durchaus zu einer guten Lösung finden wird. Nur, wir können es nicht von uns aus Veränderungen vorschreiben.
Das heißt jetzt auch für mich und hoffentlich auch für die, die uns zuhören, dass wir uns eigentlich nicht länger mit dem Argument, dass der Denkmalschutz da keine Lösung erlaubt, uns nicht länger mit diesem Argument hinhalten lassen dürfen und uns nicht länger von diesem Argument abschrecken lassen dürfen, weil Sie der Meinung sind, und ich will das auch gern glauben, von den Beispielen, die Sie aufgezählt haben, dass es von Ihrer Seite her keine Einschränkungen gibt, beziehungsweise dass gemeinsam Lösungen gefunden werden können. Und mein Verdacht, dass der Hinweis auf das Denkmalamt oft eine Ausrede war, ein vorgeschobenes Argument, weil der Willen nicht da ist, dass da offensichtlich was Wahres dran sein dürfte.
Ja, ich will ein kurzes Schlusswort bitte. Ja.
Ich freue mich, dass Sie das auch so sehen, und ich bitte bei Fällen, wo Sie Schwierigkeiten auch mit dem Denkmalamt, ich habe mit unserer Amtsleitung, mit Präsident Rizzi gesprochen und mit Professor Bacher, bitte unmittelbar an das Amt wenden, wenn solche Schwierigkeiten sind. Ich glaube es im Sinne allgemein meiner Kollegenschaft zu sagen, wir sind an guten Lösungen interessiert, und die sind eigentlich nur im Gespräch möglich. Die sind nicht aus einem Kopf eines Planenden, sondern in einer gemeinsamen Diskussion. So hoffe ich, dass es in dem Fall nicht unbedingt von einem großen Abstand von Jahren braucht, bis eine neue Novelle das alles gesetzlich macht, sondern dass wir dazwischen auch schon zu guten Lösungen kommen.
Im Gespräch schon zu brauchbaren Lösungen finden wird.
Das heißt, ich erkenne da sehr positive Schlussworte, dass es eine gemeinsame Zukunft gibt. Ich muss mich leider hier aus dem Radiocafé verabschieden. Ich bedanke mich für die Gäste hier und die Gäste hier am Podium. Bis zur nächsten Freak-Radio-Sendung auf Mittelwelle 1476. Zum Schluss noch einmal die wichtige Information für alle unsere Hörer. Ab nächster Woche wird Freak-Radio in Zukunft am Sonntag gesendet, zu einer neuen Sendezeit von 20.45 Uhr oder 21 Uhr bis 21.30 Uhr. Wir hoffen, dass viele Hörer auch am Donnerstag von 20 bis 21 Uhr Radio 1476 auf Mittelwelle hören. Dort wird in Zukunft das Kulturlabor gesendet, mit einzelnen Beiträgen von Freak Radio. Bernhard Ruschka hofft, dass Freak Radio nächste Woche Abwechslung in ihren Sonntagabend bringt.